Impulse. Der KPMG-Podcast.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen in einer neuen Folge von KPMG Impulse. Heute widmen wir uns konkret der Fragestellung, wie agile Transformation erfolgreich durchgeführt werden kann und worauf dabei zu achten ist. Mein Name ist Wolfgang Schramm und ich beobachte bzw. erlebe die Fragestellungen der Agilität schon länger als 10 Jahre. Ich freue mich sehr, dass ich diese Episode gemeinsam mit meinen Kollegen und Experten von Heidka Plus, Gregor Tobeitz und Toni Greiner, gestalten darf. Ich würde vorschlagen, wir starten mal mit einer leichten Aufwärmfrage. Das Thema, der Begriff Agilität, ist ja nicht neu. Warum beschäftigen wir uns nach diesen vielen Jahren eigentlich noch immer damit? Beziehungsweise, was heißt der Begriff Agilität für euch?
Also fangen wir vielleicht mal mit der Frage an, was heißt denn Agilität? Und ich glaube, da gibt es unterschiedliche Definitionen davon, die entweder im Markt oder auch in der Literatur herumschwirren. Aber am Ende des Tages geht es darum, schnell antwortfähig zu sein in einem komplexen Umfeld. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir uns eigentlich noch immer mit dieser Frage beschäftigen. Weil, auch wie du vorhin erwähnt hast, die Frage ist nicht neu und wir beschäftigen uns eigentlich schon seit vielen Jahren mit dem Begriff Agilität. Und das ist natürlich ein Buzzword, es ist ein Management-Slang, wo auch teilweise nicht ganz klar ist, was meinen wir eigentlich damit. Aber im Grunde genommen sind wir jetzt in einer Phase, wo viele Unternehmen schon mal Erfahrungen gesammelt haben, mal im Kleinen, vielleicht mal im Mittleren, vielleicht auch mal im Großen. Also es sind Erfahrungen da und es gibt aber auch viele, die vielleicht sozusagen aus der ersten Erfahrungsphase noch nicht so ganz rausgekommen sind. Weil die Umstände, warum Agilität jetzt eigentlich virulent geworden sind, die haben sich ja nicht geändert. Also es geht ganz stark darum, um Komplexität, um steigende Komplexität und wie gehe ich jetzt eigentlich damit um. Und wenn wir jetzt ansehen, was sind denn jetzt eigentlich Treiber für Komplexität, ist eigentlich die stärkste Antwort darauf, ist Digitalisierung. Wir haben es mit einer zunehmenden Digitalisierung zu tun, wir haben es mit einer zunehmenden Vernetzung zu tun und damit auch mit einer Zunahme der Komplexität innerhalb der Systeme, in denen wir uns bewegen. Und jetzt sozusagen die Digitalisierung ist sozusagen die technologische Innovation dazu. Und die Frage ist, was brauchen wir denn auch an, was wir soziale Innovation nennen, das heißt Innovation in der Art und Weise, wie arbeiten wir eigentlich zusammen? Und die Frage ist noch nicht weggegangen. Das heißt, wie nutzen wir auch neue Technologien? Wie gehen wir in komplexen Umfeldern um? Wie gehen wir mit Unplanbarkeiten um? Und dass die Frage jetzt doch virulenter geworden ist durch Situationen wie Covid und Co., ist ja eigentlich offensichtlich. Ob wir das Ganze jetzt Agilität nennen, ob wir es New Work nennen oder welche Worte wir auch immer dafür verwenden, ist am Ende des Tages relativ egal. Das heißt, die Herausforderung ist noch immer die gleiche geblieben. Umgang mit Unplanbarkeit, Umgang mit komplexen Umfeldern und wie schauen neue Zusammenarbeit Arbeitsformen aus, wenn wir auch den Einsatz von neuen Technologien in Unternehmen stützen wollen.
Ich würde starten mit einem Zitat, nämlich dem berühmten ersten Satz von Peter Sloterdijk aus der Kritik der zynischen Vernunft, der lautet: Seit einem Jahrhundert liegt die Philosophie im Sterben und kann es nicht, weil ihre Aufgabe nicht erfüllt ist. Und aus meiner Perspektive gilt das 1:1 auch für die Agilität. Die Agilität hat noch nicht 100 Jahre auf dem Buckel. Aber warum beschäftigen wir uns noch immer mit Agilität? Weil das Problem nicht gelöst ist, das Agilität eigentlich lösen will. Sprich, Verantwortung auf breitere Schultern zu verteilen, Empowerment wirklich zu realisieren, als attraktiver Arbeitgeber zu gelten oder auch Entscheidungen effizienter zu gestalten. Und an diesen Problemen ist man nach wie vor dran. Deshalb ist Agilität nach wie vor hochrelevant und die Geschichte ist noch nicht zu Ende.
Geschichte ist noch nicht zu Ende, das gefällt mir sehr gut. Weil wenn wir auch in die Geschichte der Agilität genauer anschauen und auch die verwandten Formen, also alles, was vor Scrum und Kanban kommt, da sind wir ganz schnell in den 50er und 60er Jahren vom letzten Jahrhundert. Und also ich bin absolut bei dir, also die Geschichte ist noch nicht gegessen und noch nicht vorbei. Wir sind mittendrin. Und ein Thema, also für alle Zuhörer, die es nicht wissen, ich bin ja eigentlich Software-Ingenieur, das heißt, ich lernte die Agilität sehr stark im Software-Engineering und der IT kennen. Wenn ich mich unterhalte mit Kunden, mit Bekannten und am Markt, wird das Thema Agilität genannt, dann sehr schnell im IT-Kontext. Wir haben vom Gregor gerade gehört, Agilität auch wichtig im Sinne der Digitalisierung. Wie seht ihr das? Ist Digitalisierung ein IT-Thema und Agilität oder betrifft die ganze Organisation? So im Sinne, Agilität geht uns alle an.
Im Grunde genommen, Agilität geht uns alle an und auch Digitalisierung geht uns alle an. Also Digitalisierung ist ja keine Aufgabe der IT, jedenfalls nicht eine alleinige Aufgabe der IT. Wir sehen es ja auch innerhalb der Gesellschaft. Also ich habe auch keine IT-Abteilung bei mir zu Hause und trotzdem schreitet auch bei mir die Digitalisierung weiter voran. Es betrifft im Grunde genommen, betrifft es alle. Und auch wie du gesagt hast, also natürlich gibt es die Methoden wie Scrum, Kanban, die vielleicht in der Softwareindustrie, der Acker, stärker gewachsen sind. Aber das sind ja nicht die alleinigen agilen Methoden, sage ich mal. Also wir reden auch über Design Thinking, wir reden über Lean, wie sie denn auch alle heißen. Und sie haben alle unterschiedliche Entstehungshintergründe, aber es ist ihnen schon allen etwas gemein. Es geht um dieses Schritt für Schritt auf sich zu fahren. Es geht darum, mit Unplanbarkeit umzugehen. Es geht dabei, mit Unsicherheit umzugehen. Und es geht darum, sagen, in diesen komplexen Umfeldern zu guten Lösungen zu kommen. Und deshalb ist es, das ist kein Thema der IT. Es ist zwar sagen jetzt prominent dort geworden über die letzten Jahre, aber im Grunde genommen sind auch die Ursprünge nicht rein in der IT zu suchen an der Stelle.
Ja, natürlich absolut recht. Und das ist ja auch das Spannende, wie quasi die Wahrnehmung in der großen Masse so variiert. Du hast sehr eindrücklich betont, also das Thema Agilität, ist es wichtig, um mit Unplanbarkeiten umgehen zu können, um mit sich ändernden Marktgegebenheiten, also zusammengefasst mit einem dynamischen Umfeld. Wenn jetzt ein Unternehmen für sich realisiert, dass sie diesen Umweltfaktoren ausgesetzt ist und für sich beschließt, das Thema agile Transformation näher zu verfolgen, wie kann es dann überhaupt starten? Was sind die First Steps für ein Unternehmen, für eine Organisation, um agil zu werden?
Also es gibt ja verschiedene, sage ich mal, Startpunkte, an denen man insgesamt mal starten kann. Aber also ob ich jetzt sozusagen in der IT beginne, ob ich jetzt sozusagen in kundennahen Bereichen beginne, ist immer abhängig davon Maturity of the Organization, aber auch von Branchen, insgesamt von der Marktsituation. Aber ich glaube, das, was alle im Grunde genommen verbindet, ist die Tatsache, ich möchte eigentlich im Kleinen starten, mit Piloten, es mal ausprobieren, daraus lernen und dann im Grunde genommen inkrementell und iterativ, das heißt in kleinen Schritten immer wieder mal zu lernen, genau diesen Prozess von Agilität auch für die Organisationsentwicklung zu nutzen. Und eigentlich möchte ich vom Kleinen ins Große gehen, das heißt zu skalieren. Das, was dann kontraproduktiv wäre, ist ein programmatischer Ansatz. Das heißt, ich steuere von top-down und mache ein großes Rollout und sage dann, ab morgen sind wir dann agil und ich ändere meine Aufbau- und Ablauforganisation sozusagen und tu mal den Schalter umwerfen und ab morgen sind wir dann agil. Es gibt sozusagen, gibt ja auch Ansatzpunkte für andere Change-Vorhaben oder für andere Unternehmenstransformationen, wo das ja durchaus funktional ist, so vorzugehen. Aber gerade wenn wir über das Thema Agilität reden, muss ich den Prozess der Unternehmensentwicklung, der Organisationsentwicklung auch anpassen an dem Resultat, das ich eigentlich erzielen will. Das heißt, sozusagen dieses nicht von oben zu steuern, sondern mehr sozusagen Bottom-up-Prozesse gestalten. Ich muss die Leute enablen, empowern können. Also all diese Schlagwörter, die auch immer wieder ganz gerne verwendet werden. Aber am Ende des Tages geht es wirklich darum, im Kleinen zu starten, zu lernen und dann sozusagen in die größere Masse, in die größere Organisation auch sich weiterzuentwickeln. Ich glaube, das sind sozusagen auch die Unterschiede zu einer relativ klassischen Unternehmensentwicklung und auch Organisationsentwicklung, wo ich vielleicht mehr programmatisch, wo es mehr Top-Down-Steuerung braucht, ist hier eigentlich ein kleinerer Ansatz, ein Bottom-Up-Ansatz, ein lernender Ansatz gefordert.
Du beschreibst, das ist sehr interessant. Also zusammenfassend, der mechanistische Ansatz im Sinne, wir sind agil, wir haben hier das eine Regelwerk. Bitte setzt, liebe Kollegen und Kolleginnen, setzt dieses Regelwerk um und seid agil. Das funktioniert dann in deiner, also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, eigentlich so nicht.
Sozusagen so ähnlich wie sei mal spontan. Also Agilität auf Ansage und Agilität über PowerPoints funktioniert nicht wirklich. Also ist häufig so, schon Transformationen erlebt, gescheiterte Transformationen am Ende des Tages, wo die Ansage vom Top-Management natürlich kam, ab morgen sind wir agil und hier gibt es ein Vorgehensmodell, das haben wir schon mal auf PowerPoints euch mal hingemalt und so wird es dann in Zukunft vorgegangen. Das ist natürlich ein Ansatz, der gerade bei Agilität eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. Weil es genau das nicht bewirkt, was es bewirken sollte, verteilte Autorität, hierarchiefreier, schnell zu reagieren, zu lernen. Also all das wird durch solche Ansagen im Grunde genommen verhindert.
Das heißt für mich zusammenfassend, und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Wahrnehmung zumindest, ist, dass agile Standardprozesse, egal welchen Namen sie tragen, eher nicht umgeschaut 1:1 in einer Organisation eingeführt werden soll, ohne den Kontext der Organisation mit zu betrachten. Das heißt, Einführung von agilen Prozessen geht immer einher mit einem Tailoring. Ich glaube, das ist wichtig, auch sich bewusst zu machen, dass das Patentrezept für Agilität wahrscheinlich nicht gibt.
Es bietet natürlich sozusagen dass die Verführung, die natürlich in der Agilität auch manchmal steckt, weil es gibt ein Framework, das kann ich gut abbilden auf einer PowerPoint, es gibt mir Sicherheit sozusagen vom Prozess her. Ich habe gerade vor kurzem mit einem Kunden nochmal ein Debriefing gemacht zu einer agilen Transformation, die damals sehr gut gelaufen ist. Und das, was der Manager an dieser Stelle immer wieder betont hat in diesem Debriefing, war, wie wichtig es war, dass die Prozesse des Framework maßgeschneidert worden ist. Zu schauen, sozusagen, was funktioniert in diesem Kontext, was funktioniert nicht in diesem Kontext und da sozusagen auch kontinuierlich weiterzuentwickeln und daraus zu lernen. Und ich glaube, wenn wir wirklich danach fragen, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einer Matrix-Organisation und einer agilen Organisation, ist es eigentlich nur, dass ich organisieren muss. Und das klingt so ein bisschen paradox, aber im Grunde genommen heißt es eigentlich nur, ich bin kontinuierlich dran, die Zusammenarbeitsmodelle, die Organisationsstrukturen kontinuierlich zu evaluieren und auch anzupassen. Und das ist auch der Unterschied für uns als Organisationsentwickler. Also wenn ich mal anschaue, wie früher sozusagen auch Change-Prozesse funktioniert haben, war das sozusagen gut, man hat eine Umstellung gemacht, dann hat sozusagen die Organisation mal 5 Jahre gehalten, dann wurde der Druck sozusagen vielleicht vom Markt her so groß und man gesagt, wir müssen uns jetzt ändern. Und da gab es wieder ein 2 Jahre Change-Programm. Da gab es 2 Jahre Schmerzen, wir hatten gut zu tun als Change Manager, aber am Ende des Tages eine Umstellung nach mehreren Jahren. Und jetzt haben wir sozusagen in kürzeren Zyklen, also in wesentlich kürzeren Zyklen, eigentlich kontinuierliche Anpassungen in der Organisation. Und das unterscheidet sozusagen agile Organisationen von klassischen Organisationen. Ständige, sage ich mal, Kurskorrekturen und ständig eigentlich die Hand am Lenkrad zu haben und sozusagen dort in kleinen Schritten nachzusteuern und nicht sozusagen dann nach 2 Jahren zum Lenkrad zu greifen und mal dann nach rechts zu ziehen und sozusagen eine harte Kurskorrektur an dieser Stelle zu machen.
Ich möchte das doppelt unterstreichen, was der Gregor gesagt hat, weil es ein Kernelement ist sozusagen auch der Schwierigkeiten, auf die man trifft. Nicht nur jetzt, wie startet man optimal, sondern was ist eigentlich der Kern von agiler Transformation? Und das heißt, die selbstlernende Strukturen zu etablieren und die Struktur so zu etablieren, dass es sich ständig mitentwickeln und weiterentwickeln kann. Man kann also der Tanz zwischen Lösung und Problem muss anders gestaltet werden im Sinn von, man wechselt häufiger die Seiten, weil das agile Setup, das man letztlich findet, ist immer ein Prototyp und ist immer das Problem, dass es weiterzuentwickeln gilt und es ist immer auch die Lösung. Und insofern ist agile Transformation im Sinne der sich selbst verbessernden Organisation eigentlich auch niemals angekommen. Und letztlich geht es um welche Qualitätsstufen sozusagen etablieren wir hier in unserer Arbeit mit Organisationen und mit den Kunden. Und ich glaube, ein wesentliches Element ist, in der Steuerung umzustellen auf Wissen, was einfach das klassische Management ist. Es gibt Vorgaben, es gibt Entscheidungen, es gibt strategische Ziele, die man erreichen muss und man kennt das Geschäft. In der agilen Steuerung muss man viel mehr auf Nichtwissen umstellen in der Steuerung. Und das fällt einfach schwer, in dieser Form einen Learning Spirit zu verankern, wenn es ihn vorher so nicht gegeben oder nicht gebraucht hat. Und die sozusagen guten Startvoraussetzungen, die eine agile Transformation hat, zunächst im Kleinen zu beginnen und den Scope ordentlich abzustecken. Also was verstehen wir unter Agilität? Was meinen wir? Was tun wir im ersten Schritt? Und was davon ist eben klar? Und dann letztlich auch die Erwartungen zu definieren, die wechselseitig an dieses Experiment geknüpft sind, weil das passiert häufig viel zu wenig und es kommt sehr schnell auch zur Überforderung der agilen Projektteams und letztlich dadurch auch oft zum Scheitern.
Also ich möchte ein paar Punkte aufgreifen, die du, Tommy, gerade angesprochen hast, weil die extrem wichtig sind. Nämlich dieses eine, die agile Organisation ist nie angekommen am Ende des Tages, ist nie angekommen. Und dieser Umgang damit, zu sagen, wie gehe ich eigentlich mit dieser Unsicherheit um, ist ein absoluter Mindset-Change, den Organisationen einfach auch im Blick behalten müssen. Das gilt sowohl für Mitarbeitende, das gilt auch für Führungskräfte. Und die Frage ist ja, wodurch schaffe ich bei all dieser Unsicherheit Orientierung? Und deshalb sind auch so Themen wie Purpose einfach auch wesentlich stärker geworden. Also diese Ausrichtung an Sinn und Zweck, dieses Festhalten auch an Prozessen, auch bei Agilität geht es ja ganz stark sozusagen um Prozesse. Aber ich brauche sozusagen Sicherheit über Prozess, ich brauche Sicherheit über Sinn und Zweck, Vision, Purpose. Also ich brauche in meiner Führungsarbeit auch andere Instrumente, um diese Orientierung zu bieten. Und das ändert natürlich sozusagen Führungsaufgabe, Führungsverhalten und auch Haltung allgemein in der Organisation.
Wenn ich da gleich einhaken darf, es sind jetzt einige wichtige Begriffe gefallen, die, wenn man sie für sich alleine liest, vermutlich bei dem einen oder anderen für Herzrasen und hohen Blutdruck sorgen würde. Empowerment, Verantwortung, wir kommen niemals an, ständiger Wechsel, ständiges Lernen. Wenn wir jetzt von diesen wichtigen Konzepten eine Ebene weitergehen auf das Individuum, also wir sind in einer agilen Transformation, haben wir auch gerade festgelegt, abseits von reinen Prozessen, sondern wir sind eine Gesamtorganisation, die von jedem einzelnen Menschen lebt. Das heißt, wir sind sehr schnell auf einer Personenebene. In eurer Erfahrung, das Thema Orientierung ist schon gefallen, aber wie gehen wir damit um, Ängste und Widerstände in agilen Transformationen damit umzugehen, also mit diesen Ängsten umzugehen, damit sich Personen noch abgeholt fühlen, ohne dass sie zu früh oder überhaupt in einen Angstzustand wechseln, weil sie auf einmal die neuen Vorgaben, die neuen Verantwortungen, die neuen Erwartungen kennenlernen.
Also ich glaube, dieser Umgang mit Widerstand ist ein zentraler Punkt. Ich glaube, dass es am Anfang vor allem auch mal Orientierung braucht, auch vom Management. Was wollen wir denn eigentlich damit? Ja? Also was wollen wir mit dem Thema Agilität und was verstehen wir eigentlich darunter? Weil natürlich sozusagen wir können Definitionen aus der Literatur übernehmen, aber am Ende des Tages braucht es diesen Dialog und diese Shared Reality, das heißt dieses gemeinsame Verständnis, gemeinsame Realitätsbildung über das Thema Agilität. Das heißt, was meinen wir damit und auf welche unserer Herausforderungen ist Agilität eigentlich die richtige Antwort? Also ich muss die Frage mal schärfen für mich und ich muss auch die richtige Frage stellen, damit am Ende des Tages Agilität dabei rauskommt. Diesen Dialog auch zu starten, das hilft auch schon mal, sozusagen, man sagt ja, gemeinsame Realität entsteht im Dialog. Und genau auch diesen Dialog zu führen innerhalb einer Organisation kann schon mal im ersten Schritt auch helfen, diese Ängste auch abzubauen, auch diese Widerstände abzubauen, weil ich von einer gemeinsamen Basis einfach ausgehen kann. Das wird häufig sein, bei solchen Transformationen auch häufig übersehen, dass es sozusagen diese Auseinandersetzung braucht. Und dass es nicht nur sozusagen die Ansage dazu braucht, sondern den Dialog dazu.
Also ich glaube, es kann nur gelingen, diese Widerstände oder auch diese schwierigen Gefühle zu überwinden, wenn man in diese von Gregor angesprochene Shared Reality eintaucht und wenn die gestaltet wird und wenn man auch die Realität dieser Reality dann erlebt. Es gibt auch Konzepte dazu, aber worum es geht aus meiner Perspektive ist, dass sowas wie Psychological Safety entsteht und quasi eine Zelle entsteht, auch als kulturelle Zelle in der Art und Weise, wie man miteinander arbeitet, auch den Raum der Besprechbarkeit erweitert, den Raum der Transparenz erweitert. Das ist ja was eigentlich intendiert ist mit dem Begriff auch Empowerment, dass die Kraft, die in jedem Einzelnen, wie du gesagt hast, Wolfgang, sozusagen auch steckt und insofern ist der Personenfokus sehr wichtig, auch tatsächlich befreit wird. Ja? Und insofern eine Kultur der Sicherheit, der psychologischen Sicherheit aufgebaut wird und auch eine Kultur, die attraktiv ist, wo mehrere Leute sagen, so will ich eigentlich arbeiten, was auch wieder das Purpose-Thema aufgreift, das der Gregor vorher eingespielt hat. Und damit sozusagen schließt sich auch der Kreis hinsichtlich der Sinnhaftigkeit. Und wenn es gut läuft in agilen Teams, und das erleben wir bei Kunden schon, dann ist das auch ein enormer Attraktor, wo man auch hin will. Ne? Also wo ein Push entsteht, also Push ist jetzt falsch, ein Pull entsteht, ein Zug, wo die Leute einfach hinwollen. Ansonsten gibt es sozusagen die Aspekte, die in anderen Change-Thematiken auch sind. Es braucht den Raum dafür, die Besprechbarkeit dieser schwierigen Themen in einem angemessen geschützten Raum. Und Widerstände können psychologische Gründe haben, können aber häufig auch Sinngründe haben, im Sinn von, es ist einfach nicht transparent genug oder nicht genug verstanden, was wollen wir hier eigentlich gemeinsam erreichen.
Und am Ende des Tages geht ja auch gerade so eine agile Transformation, ist ja ein neues Spiel erlernen. Also wir lernen jetzt eine neue Art des Zusammenspiels hier in der Organisation. Und sozusagen, wenn ich jetzt vom Handballspiel aufs Fußballspiel umsteige, da werden sozusagen auch Fehler passieren. Da muss ich sozusagen auch eine Fehlertoleranz hier einbauen. Da muss ich eine Kultur des Lernens einbauen. Und wo dann auch häufig dann Widerstände entstehen, ist, wenn dieser Raum gar nicht gegeben ist, dass ich das Spiel überhaupt lernen kann und darf und dass ich auch mit Enttäuschungen umgehen darf oder auch kann. Am Anfang wird es vielleicht passieren, der Ball fällt mal runter, man schießt am Tor vorbei. All das entsteht sozusagen am Anfang eines Lernens, eines neuen Spiels. Und dem muss ich natürlich auch Raum geben und da ist auch das Management durchaus in der Verpflichtung, dem auch Raum zu geben, hier eine Fehlerkultur auch zuzulassen und hier eine Lernkultur auch zuzulassen.
Das ist vielleicht nochmal ein guter Aufschlag jetzt, Gregor, von dir gewesen hinsichtlich dieses Learning Spirits und hinsichtlich auch dessen, dass die Dinge Zeit brauchen zur Entwicklung. Also wenn man jetzt, du hast uns gefragt nach dem Thema Widerstand und welche Schwierigkeiten gibt es. Was sind so klassische Gründe auch, warum Transformationen scheitern? Zum einen, weil diese Zeit nicht da ist. Zum anderen, weil unrealistische Ziele gesetzt werden und Verantwortungsübertragungen vor allem auch im ökonomischen Kontext. Also häufig werden agile Transformationen oder Pilotierungen, wenn man es im Kleineren macht, auch ökonomisch überfordert. Oder es gibt überhaupt keine ökonomische Rückbindung. Selber Fehler von der anderen Seite. Sozusagen das Herausfinden des angemessenen ökonomischen Nutzens und des angemessenen ökonomischen Ziels. Andere Form ist noch sozusagen, warum es scheitert oder eben Widerstände gibt, dass die Beteiligung ganz einfach nicht ausgeprägt genug ist. Und dass sie als Oberfläche oder als Schablone betrachtet wird. Wir machen jetzt auch Agilität. Und es ist aber letztlich allen Beteiligten klar, es ist eigentlich ein Feigenblatt.
Sehr interessanter Ansatz und sicher einer, der am Markt zu beobachten ist. Ich möchte jetzt zwei Bildsprachen oder aufnehmen, also speziell das Thema Purpose, also der Zweck, wozu sind wir da? Dann das Bild des Spiels, was der Gregor jetzt mehrfach erwähnt hat. Wenn ich mit meiner Familie am Tisch sitze und ein Brettspiel spiele, dann lernen wir mal zuerst die Regeln und uns ist allen klar, dass wir das Spiel spielen, damit wir Spaß haben und etwas Zeit miteinander verbringen können. Und es ist uns allen klar und wichtig, dass wir uns an die Regeln halten müssen, die das Spiel uns vorgibt, weil ansonsten wird es für Großteil der Beteiligten sehr unbefriedigend und sehr ärgerlich. Wenn ich jetzt wiederum mit dem Thema Agilität konfrontiert werde, dann höre ich sehr oft, Agilität heißt komplette Freiheit. Wir können tun, was wir wollen. Wir brauchen keine Projektpläne mehr. Wir brauchen keine Budgets mehr. Wir brauchen keine Prozesse mehr. Wie seht ihr das? Ist Agilität regelbasiert oder totale Freiheit?
Das ist also das gängige Missverständnis, das man häufig antrifft. Also Agilität heißt größtmögliche Freiheit und Flexibilität. Also sozusagen die Gleichsetzung von Agilität Richtung Flexibilität. Und das ist ein Missverständnis. Bei Agilität lebt er von hohen Form an Disziplin. Es braucht viel Disziplin. Es ist hochregelbasiert, es ist sehr prozessorientiert und eigentlich ziemlich rigide. Also im Grunde genommen ist es wirklich die Frameworks, die es auch gibt, sind sehr rigide. Aber das ist sozusagen etwas, was gibt denn Stabilität? Es sind genauso sozusagen diese Regeln, Prozesse, dieses Rigide, das am Ende des Tages die Stabilität bietet und wie Rückgrat, aber genauso die Flexibilität ermöglicht. Das heißt, ich brauche mein stabiles Rückgrat, um mich auch bewegen zu können. Und innerhalb sozusagen dieses Frameworks, innerhalb dieses Rahmens, der klar definiert werden muss, der eben diese Stabilität bietet, habe ich diese Freiheit. Hier habe ich einen klar abgesteckten und transparenten Rahmen, die Freiheit, die ich brauche, die Flexibilität, die ich brauche, um eben auf Veränderungen auch reagieren zu können. Und da sind wir sozusagen, was bietet Orientierung? Orientierung bietet die Strenge des Rahmens und die Strenge des Prozesses. Und dass ich da wirklich dranbleibe, braucht einfach Disziplin. Deshalb ist es fast wie ein Hochleistungssport am Ende des Tages, der viel Disziplin erfordert. Darüber reden wir, wenn wir über Agilität reden. Es braucht diese Disziplin, um diese Freiheit auch zu leben, zu ermöglichen, diese Flexibilität und diese Responsivität eben auch zu ermöglichen auf sich stark veränderte Umweltbedingungen.
Im Letzten geht es um das Missverständnis von Freiheit von und Freiheit zu. Also Freiheit von jeglichen Verpflichtungen, von jeglichen Vorgaben, von jeglichem Regelwerk. Das wäre das Missverständnis im Sinn von, dem bin ich nicht allem ledig und ich kann machen, was ich will. Genauso wie auf der Uni beim Professor Latz, die Wissenschaft und ihre Lehre sind frei. Nicht heißt, er kann tun und lassen, was er will, auch wenn das gegebenenfalls manches Mal verwechselt wird. Aber es ist nicht in diesem Sinne gesprochen, der Satz, sondern Freiheit zu, Organisieren der Freiheit und Organisieren von verteilter Verantwortung und eben einer alternativer Organisation von den Handlungsspielräumen. Dieses Missverständnis, das begegnet uns oft, das ist in der Tat so. Und weil Gregor vorher diese sehr sinnfällige Metapher gebracht hat mit dem Lernen eines neuen Spiels. Ein Spiel, das kennt ja jeder auch von uns, kann sehr schnell sehr ernst werden, wenn es gut gespielt wird. Und dann macht es ja auch vor allem Spaß. Es gibt ja genau diese Wirkung der eingehaltenen Spielregeln, weil die das Spiel eben auf genau diesen Effekt hin sozusagen lenken, den man letztlich haben will. Und das Schöne an Agilität und an dem Spiel, das in der Agilität gespielt wird, ist, dass man selbst diese Regeln frei gestalten kann.
Das waren sehr schöne Worte. Danke, Toni. Ich möchte das bis jetzt Gesagte diskutiert auch noch kurz zusammenfassen und bitte dann auch noch natürlich um eure Ergänzung. Agile Transformation heißt in Wirklichkeit oder vereinfacht, dass es uns oder das Unternehmen ermöglicht, um mit einem volatilen, dynamischen Umfeld strukturiert und wiederholbar umzugehen. Agile Transformation sollten klein starten und auf Erfolge aufbauen. Gregor hat den Terminus iterativ inkrementell, also in sich oder aufeinander aufbauend verwendet. Also das heißt, wie eine Treppe Schritt für Schritt aufeinander aufbauen, Erfolge feiern. Es muss natürlich Commitment existieren, also von der Führungsmannschaft einer Organisation, eines Unternehmens, die diese Idee der Agilität vorlebt und natürlich im gleichen Zug auch für Ressourcen sorgt, um diese Transformation umzusetzen. Und das eine agile Transformation ist nicht nach einem Quartal oder nach einem halben Jahr erledigt, sondern ist eigentlich eine kontinuierliche Vorhaben, fast ein lebendes Objekt. Es ist notwendig, damit man das Individuum oder jedes Individuum in einer Organisation mitnimmt und mit dessen Ängste und Befürchtungen umgeht, klaren Purpose zu definieren, klare Ziele zu definieren, ein Regelwerk etabliert, wonach Agilität funktionieren kann und am Schluss die wichtigen Konzepte Empowerment und Verantwortung nachhaltig in der Kultur zu verankern und dafür zu sorgen, dass dies auch gelebt wird. Hättet ihr dem noch etwas hinzuzufügen?
Ich würde noch gerne einen Aspekt nochmal, ich weiß gar nicht, was hinzufügen ist, aber zumindest nochmal ergänzen. Und zwar das Thema Empowerment und das Thema verteilte Autorität. Weil das ist am Ende des Tages, darum geht es ja auch bei Agilität, dass ich Autoritäten, das heißt einfach auch Macht anders verteile. Und das ist ja der Knackpunkt einer jeden Transformation, agilen Transformation, ist die Umverteilung oder der Wechsel von einer Oben-Unten-Relation, das heißt einer hierarchischen Relation, hin zu einer Innen-Außen-Relation. Das heißt zu einer Relation, wo der Kunde ein wichtiger Bezugspunkt ist. Das heißt, ich versuche Autorität in der Organisation auf breitere Beine zu stellen. Und das ist halt der Knackpunkt bei jeder Transformation, ist die Umverteilung von Macht. Weil dann geht es ans Eingemachte. Und daran scheitern ja auch die meisten Transformationen. Daran scheitern die meisten agilen Transformationen, dass diese Oben-Unten-Relation nicht auf einer Innen-Außen-Relation umgestellt werden kann. Warum ist das ja eigentlich wichtig? Also warum brauchen wir denn das auch? Weil in einem komplexeren Umfeld sind auch schneller und mehr Entscheidungen zu treffen. Und was habe ich in klassischen Organisationen? Ich habe Flaschenhälse genau an den Stellen, wo Entscheidungen getroffen werden sollen. Also klassische Pyramide. Die Entscheidungen fließen dann irgendwann mal nach oben. Aber ich habe sozusagen, das bietet mir sozusagen Bottlenecks, wenn ständig Entscheidungen über Hierarchie gespielt werden müssen, über klassische Hierarchie, bin ich eben nicht responsiv und antwortsfähig in einer Geschwindigkeit, die den Marktumständen möglicherweise angemessen ist. Und das ist sozusagen nochmal das Herz eigentlich der Transformation ist, ich versuche sozusagen Entscheidungskompetenzen auf wesentlich breitere Füße zu stellen, verteilte Autorität, End-to-End Responsibility sind die Schlagworte, aber an dem scheitern auch die meisten Transformationen am Ende des Tages oder können genau daran sozusagen auch aufgehen, wenn man diese Umstellung schafft.
Ich bin beeindruckt gewesen von deiner Zusammenfassung, Wolfgang. Ich habe nichts zu ergänzen. Der Punkt, den der Gregor jetzt zum Schluss nochmal angesprochen hat, ist, glaube ich, wirklich ein Knackpunkt. Es ist ein neues Spiel zu organisieren in der Verteilung von Verantwortung, Macht und Autorität und vielleicht zum Schluss nur noch so viel, weil damit schließt sich auch der Kreis, was es heißt, Verantwortung abzugeben und was es heißt, Verantwortung zu übernehmen, gehört ganz am Anfang abgesteckt. In der Erwartungsklärung, damit klar ist sozusagen, worauf lasse ich mich ein als Bereichsleiter, worauf lasse ich mich ein als Mittelmanager und worauf muss ich mich einstellen als bisheriger normaler Mitarbeiter, sage ich jetzt einmal, der jetzt mit mehr Verantwortung konfrontiert ist und die auch anders kanalisieren muss. Und alleine schon dieser Dialog über die unterschiedlichen Erwartungshaltungen diesbezüglich bringt eine Organisation vorwärts.
Vielen Dank, das waren, glaube ich, sehr gute Schlussworte. Vielen Dank, Toni, vielen Dank, Gregor, für eure Meinungen, Ansichten, Perspektiven. Vielen Dank, liebe Zuhörer, für eure Zeit. Ich habe heute mit Toni Greiner und Gregor Tobeitz zum Thema agile Transformation gesprochen und freue mich, wenn Sie sich auch bei unserem nächsten Impulse-Podcast wieder reinhören.
Impulse, der KPMG-Podcast. Jetzt reinhören unter kpmg.at/impulse.